Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Auch uns wird die Corona-Pandemie beschäftigen, doch wir haben auch gute Nachrichten. Wir berichten nämlich aus Taiwan, einem Land, das die Verbreitung des Virus ziemlich gut im Griff hat und das trotz der räumlichen und wirtschaftlichen Nähe zu China. Wie hart es allerdings die Länder Lateinamerikas trifft, schildern wir im Anschluss. Wir berichten von der Arbeit der WHO aus dem Hauptquartier in Genf und machen zum Schluss ein wenig Urlaub. Es geht um hieroglyphisches Hupen, die Sprache ägyptischer Autofahrer. Eigentlich hätte nicht Italien, sondern Taiwan das Land sein müssen, das nach China am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Aber dem ist nicht so. Taiwan gehört zu den Ländern weltweit, die die Ausbreitung des Coronavirus trotz großer räumlicher und wirtschaftlicher Nähe zu China am besten gemanagt haben. Im Moment gibt es nur 123 gemeldete Corona-Infizierte auf der Insel. Nur 2 Menschen sind bisher gestorben. Und das, obwohl Taiwan schon aus historischen und auch familiären Gründen sehr eng verflochten ist mit dem großen Nachbarn. Jährlich kommen rund 3 Millionen Touristen aus China dorthin. Doch die Demokratie mit ihren knapp 24 Millionen Taiwanesen war vorbereitet und reagierte sehr schnell. Carina Ruther und André Zanto berichten.
Ein Gemüsemarkt in Taipei. Frau Su ist mit ihrem Einkaufstrolley gekommen und trägt eine Maske vor dem Mund, wie derzeit alle im Straßenbild in Taiwan.
Das ist unser Nationalcharakter. Wir sind es gewöhnt, Mundschutz zu tragen. Ich selber habe ein geschwächtes Immunsystem. Deswegen sagen die Ärzte, dass ich im öffentlichen Raum immer Mundschutz tragen soll. Damit schützt du dich selbst und andere. Die Westler denken da vielleicht anders. Wir lernen auch schon in der Grundschule, wie man gründlich Hände wäscht. Das finde ich sehr gut.
Aber nicht nur die Rücksichtnahme in der Öffentlichkeit habe geholfen, das Virus einzudämmen. Es sei auch das Wissen über den großen Nachbarn China, erzählt die zierliche Frau aufgeregt. Anders als in Europa.
In Deutschland wurden zu langsam Schritte eingeleitet. Wir verstehen China. Wir sind sehr nah dran. Und wir verstehen ihr Vorgehen und ihre Politik. Deswegen haben wir frühzeitig reagiert. Eigentlich denken wir, die europäischen Länder sind sehr weit entwickelt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie zu langsam reagieren würden.
Taiwan hat schon Ende Januar Maßnahmen gegen das Coronavirus ergriffen. Erst der Einreisestopp für Leute aus Wuhan, dem Ursprungsort des Virus, danach für ganz China. Seit Anfang Februar gibt es Fieberkontrollen vor jedem öffentlichen Gebäude und alle müssen sich die Hände desinfizieren. Dazu umfassende Quarantänevorschriften für jeden Einreisenden. All das hat funktioniert. Seit dem ersten bestätigten Corona-Fall in Taiwan am 21. Januar wurden bisher rund 150 Infizierte gemeldet. Der Großteil sind Taiwaner, die aus dem Ausland zurückgekommen sind. Deshalb stieg die Zahl in den vergangenen Tagen etwas an. 2 ältere Menschen sind bisher gestorben. Das öffentliche Leben geht weiter. Schulen und Universitäten sind geöffnet. Nur im Februar gab es eine vorsorgliche Verlängerung der Winterferien um 2,5 Wochen. Die Leute gehen zur Arbeit. Auch kleinere Veranstaltungen sind möglich, weil sich alle diszipliniert an die Sicherheitsmaßnahmen halten und es nicht zu großen Menschenansammlungen kommt.
Taiwan konnte zwar eine schwerwiegende Epidemie verhindern, aber es wird ein langer, globaler Kampf. Wenn Taiwan die Epidemie unter Kontrolle hat, aber der Rest der Welt nicht und weiterhin Reisende ankommen, dann ist das für uns genauso schlecht. Das heißt, wir betreiben jetzt Frühprävention. Aber wie lange sollen wir diese Frühprävention aufrechterhalten? Das wissen wir alle nicht.
Chang Kuan-yu ist Präsident der NGO Taiwan International Health Diplomacy, die sich für medizinische Zusammenarbeit zwischen Taiwan und dem Rest der Welt einsetzt. Denn Taiwan ist kein Mitglied der Weltgesundheitsorganisation, weil Chinas Führung das nicht zulässt. Sie erhebt Anspruch auf die demokratisch regierte Insel. Die Folgen dieser Politik spüre nun auch Europa, so der Arzt, der viel im Krankenhaus arbeitet und deshalb nur telefonisch erreichbar ist.
Das größte Problem in Europa ist, dass sie die Gelegenheit zur Frühprävention verpasst haben, denn sie haben von der Weltgesundheitsorganisation falsche Informationen bekommen. Die wirkliche Sterblichkeitsrate dieses Virus ist in Wuhan laut der Fachzeitschrift The Lancet 20% und keinesfalls 3%, wie es anfangs hieß. Die WHO hat sich nicht getraut, sich in China einzumischen. Deswegen trägt diese Organisation die größte Verantwortung für die globale Epidemie.
Schwere Vorwürfe, die WHO-Chef Tedros bei einem Besuch in Peking zurückwies. China habe uns sicherer gemacht, sagte er. Alle strengen Maßnahmen zur schnellen Eindämmung begrüße die WHO. Zu Taiwan kein Wort. Dabei hat die Insel viel Erfahrung mit Erregern aus China. Arzt Chang Quan-yu erinnert an die SARS-Epidemie 2003, die auf Taiwan 73 Tote forderte, die bis heute sehr präsent ist und dazu beitrug, nun schnell alle in Alarmbereitschaft zu versetzen.
Damals haben wir große Verluste erlitten und keine Informationen erhalten. Wir sind zum Epidemiegebiet geworden, wir saßen in der hintersten Reihe. Ihr habt alle Informationen erhalten und uns wollte die WHO nichts sagen. Wir mussten die Epidemie alleine bekämpfen und waren international isoliert. Nicht nur die menschlichen Verluste, auch die wirtschaftlichen Verluste waren sehr hart.
Um gegen den Ausschluss Taiwans von der WHO zu protestieren, reist William Tsung seit fast 2 Jahrzehnten nach Genf zur WHO-Konferenz und hält dort Protestplakate hoch. Auch 2019 war er da. Der Aktivist der Lobbyorganisation Taiuna, die sich bei UN-Organisationen für eine internationale Anerkennung Taiwans einsetzt, sitzt in einem Café in Taipeh und hofft freudig auf die erstmalige Teilnahme an der WHO-Konferenz in diesem Jahr.
Unter den jetzigen Umständen hat die WHO doch keine andere Wahl, als Taiwan zumindest dieses Jahr als Beobachter zur Weltgesundheitskonferenz einzuladen. China ist der Ursprung der Infektion und trägt die Hauptschuld. Auf der diesjährigen Weltgesundheitskonferenz muss untersucht werden, warum China nicht sofort die Fakten offengelegt hat. Und zweitens, wieso Taiwan trotz seiner erfolgreichen Prävention immer noch keinen Status als ständiger Beobachter hat.
Die größte Sorge von William Tsung ist jetzt, dass die WHO die Hauptversammlung im Mai absagen könnte und er so sein Anliegen nicht mehr vortragen kann.
So wie die Situation in Europa gerade ist, wird sie zumindest verschoben werden. Wir sind dagegen, aber wir befürchten, dass WHO-Generaldirektor Tedros die Konferenz absagen könnte. Dann müsste China vor den anderen Ländern keine Rechenschaft ablegen.
Carina Rother und André Zanto haben über das gute Corona-Management in Taiwan berichtet. Wenn schon das Gesundheitssystem eines reichen und hochentwickelten Landes in Europa durch dieses Coronavirus an seine Grenzen stößt, wie im Moment in Italien, wie muss es dann erst in Entwicklungs- und Schwellenländern in Afrika, Zentralasien oder Lateinamerika aussehen? Zum Beispiel in Venezuela, wo Präsident Maduro noch immer an der Macht ist, viele Menschen Hunger leiden und das Gesundheitssystem schon vor Corona zusammengebrochen war. Mit unserem Lateinamerika-Reporter Burkhard Birke möchte ich jetzt auf die Auswirkungen des Coronavirus in Venezuela und seine Nachbarländer schauen. Herr Birke, in Venezuela haben Teile der Bevölkerung ja schon vor Covid-19 Hunger gelitten. Der bankrotte Ölstaat kann seine Bevölkerung nicht mit dem Nötigsten versorgen. Wie sieht es denn jetzt dort aus, wo sich die Menschen auch noch mit dem Virus anstecken könnten?
Dramatisch. Und man muss wirklich sagen, dass neben dem krisengeschüttelten Haiti, wo gestern der erste Corona-Fall registriert wurde, Venezuela wohl das Land sein dürfte, das die schlechtesten Voraussetzungen hat, um mit einer solchen Krise fertig zu werden. Ich habe dieser Tage Gelegenheit gehabt, mit dem früheren Gesundheitsminister José Félix Oleta zu sprechen, der derzeit die Observierungsstelle Gesundheit und Epidemiologie in Venezuela leitet. Und hören Sie seine Einschätzung.
Unsere Ausgangslage ist durch die komplexe Notlage denkbar schlecht. Die öffentliche Versorgung ist teils zusammengebrochen, die Bevölkerung unterernährt und verarmt. Die Grundversorgung mit Strom und Wasser funktioniert nicht. Jetzt kommt diese schwierige Notlage durch das Coronavirus hinzu, das weite Teile der Bevölkerung bedroht. Vor allem, da das bereits kollabierte Gesundheitssystem mit so einer außergewöhnlichen Herausforderung nicht fertig werden kann. Zwar hat die Regierung gerade gestern wieder versprochen, die 46 offiziellen großen Krankenhäuser im Land besser auszustatten, ist aber wirklich fraglich, ob das gelingen kann. Denn schon vor knapp 3 Jahren waren ja die Krankenhäuser in desolatem Zustand. Da gab es noch nicht mal Seife oder geschweige denn Klopapier auf der Ärztetoilette, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Und 3/4 aller Krankenhäuser in Venezuela, der offiziellen, beklagen zurzeit immer wieder Unterbrechungen in der Strom- und Wasserversorgung und Medikamente, Hilfsmittel sind alles Mangelware oder unerschwinglich. Und Venezuela steht erst am Anfang der Epidemie, hat Quarantäne angeordnet und will kritische Zonen jetzt übers Wochenende desinfizieren. Ein Hauptproblem bleibt aber der akute Wassermangel und vor allen Dingen auch, dass es nur ein einziges Institut in Caracas gibt, das die Tests durchführen kann. Und da bleibt zu befürchten, dass die Zahl der wirklich Infizierten verzerrt ist, also dass man die gar nicht richtig erfasst.
Es soll aber auch solidarische Unterstützung aus Kuba für Venezuela geben, oder?
In der Tat, auch Tests und Material aus China sind sogar angekommen oder soll angekommen sein. Die Kubaner haben zunächst einmal Ärzte geschickt und die Rede ist auch immer wieder von Interferon Alpha 2b. Das ist ein Krebsmittel eigentlich und das wird in Kuba reichlich hergestellt und es soll in China bei 1500 Corona-Patienten gewirkt haben. Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, hat es auch immer wieder als Wundermittel gepriesen. Es ist jedoch fraglich, ob dieses nicht zugelassene Präparat in den nötigen Mengen überhaupt zur Verfügung gestellt werden kann, zumal in Kuba selbst die Zahl der Infizierten rasch steigt, vielleicht auch, weil dort immer noch Touristen auf internationalen Flügen ins Land kommen. Da muss man einfach wissen, dass Kuba wirtschaftlich vom Tourismus enorm abhängt.
Welche Rolle spielt denn der politische Machtkampf in bzw. für Venezuela?
Eine große, denn zum einen hat der Internationale Währungsfonds IWF erst gar nicht über eine von Präsident Maduro beantragte 5 Milliarden Dollar Soforthilfe beraten, weil die meisten IWF-Mitglieder den selbsternannten Präsidenten Juan Guaido, den Parlamentspräsidenten, anerkennen. Und zum anderen verschärfen natürlich die seit gut 2 Jahren geltenden US-Sanktionen die hausgemachte Misere des Gesundheitswesens und die Unterversorgung. Der fallende Ölpreis erschwert zudem die Lage weiter und die Opposition beschuldigt jetzt die Regierung, gerade jetzt gegen Oppositionelle vorzugehen und Ärzte, die Misere im Gesundheitswesen anprangern, zu bestrafen oder sogar zu inhaftieren. Andererseits blockierte die Regierung dieser Tage eine Internetseite der Opposition zur Information der Bürger über Coronavirus. Also statt zusammenzustehen, wird man hier weiter den Machtkampf ausfechten.
Wie geht es denn den anderen Ländern in Lateinamerika wie Brasilien oder Kolumbien?
Alle Länder Lateinamerikas verzeichnen mittlerweile Fälle von Corona. Die meisten stehen erst am Anfang der Epidemie. Es steht aber Schlimmes zu befürchten wegen defizienter Gesundheitssysteme und wegen der Armut. Einige Staaten wie Argentinien und Peru zum Beispiel haben schon Maßnahmen wie die totale Quarantäne ergriffen. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der anfangs die Krise als Hysterie bezeichnet hatte und selbst mit schlechtem Beispiel voranging, scheint sich allmählich der Gefahr bewusst zu werden. Gerade kam auch die Meldung, dass die evangelikalen Kirchen jetzt doch in der Region Sao Paulo, wo es die meisten Infizierten gibt, schließen müssen. Es gibt auch einen Einreisestopp für Ausländer, einige Schulschließungen, aber noch keine allgemeine Quarantäne im größten südamerikanischen Land. Kolumbien rät seinen Bürgern, zu Hause zu bleiben und hat die Grenzen zu Venezuela geschlossen. Und besonders dramatisch könnte es in Kolumbien für die knapp 2 Millionen geflohenen Venezolaner werden, die dort keinen Anspruch auf medizinische Versorgung haben und höchstens eine medizinische Notversorgung bekommen. Noch schnell ein Datum: Das Land mit den am schnellsten steigenden offiziellen Zahlen scheint momentan Chile zu sein. Dort hat man übrigens das Verfassungsreferendum, das für April anberaumt war, in den Oktober verschoben.
Wie das Coronavirus die verschiedenen Länder Lateinamerikas trifft, das hat uns unser Reporter Burkhard Birke geschildert. Vielen Dank dafür.
Thank you.
Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, koordiniert den globalen Kampf gegen das Coronavirus, wenn sie auch Länder wie Taiwan ausschließt. So sendet sie doch Expertenteams in andere Krisengebiete, hilft bei der Bereitschaftsplanung für Krankenhäuser, übernimmt Labordienste, überwacht die globale Arzneimittelversorgung und berät Regierungen. Dabei ist die Organisation auch selber von der Pandemie betroffen. Was das für die Arbeit der WHO bedeutet, hat Marc Engelhardt in Genf recherchiert.
Auf der Zufahrt zur Weltgesundheitsorganisation, die an normalen Tagen die meisten der 1600 Mitarbeiter im WHO-Hauptquartier nutzen, ist es dieser Tage still. Wer nicht als unentbehrlich eingestuft ist, arbeitet bei der WHO im Homeoffice. Auch für WHO-Sprecher Christian Lindmeier ist das ein ungekanntes Gefühl.
Zu meiner Kenntnis nach ist das eine ganz neue Situation. Und es ist ja das Headquarter, es ist die ganze UN, es sind die Schweiz und Frankreich und natürlich alle anderen außenrum. Es ist wirklich alles und jeder betroffen.
Epidemien, selbst Pandemien sind für die WHO nichts Neues. Sie zu bekämpfen gehört für die UN-Sonderorganisation seit mittlerweile 72 Jahren zur Aufgabenbeschreibung. Und doch ist es anders, wenn auf einmal auch die Helfer selbst betroffen sein könnten. 2 bestätigte Corona-Fälle hat es bei der WHO bisher gegeben. Es könnten mehr werden, zumal die WHO überall auf der Welt arbeitet. Gianluca Burci ist am Genfer Graduate Institute Direktor eines Programms für globales Gesundheitsrecht. Davor hat er 17 Jahre lang für die WHO gearbeitet. Er ist beeindruckt von dem, was die Organisation unter diesen Umständen leistet.
Ich denke, die WHO tut, was sie kann, unter Umständen, die es so noch nicht gegeben hat, die überwältigend sind und die Kapazitäten einer Organisation sprengen, die weltweit 8.000 Angestellte hat und kein größeres Budget als das Genfer Universitätskrankenhaus.
Als Burci als oberster WHO-Rechtsberater daran beteiligt war, die Ebola-Krise von 2014 und 2015 zu koordinieren, sei das noch ganz anders gewesen, erinnert er sich. Damals habe Chaos geherrscht, die Entscheidungsstrukturen seien unklar gewesen. Daraus habe die WHO gelernt.
I know that the emergency team.
Ich weiß, dass das Notfallteam, also die entscheidenden Leute, vom Gebäude aus arbeiten. Jeden Tag, wenn sie zur Arbeit kommen, müssen sie einen Fragebogen ausfüllen und ihre Körpertemperatur messen lassen, als Sicherheitsmaßnahme. Und die WHO hat ja offensichtlich auch Vorsorge getroffen, um ihre Arbeit auch aus der Ferne weiterzumachen, unter Umständen, die alles andere als ideal sind. Deshalb glaube ich, die Auswirkungen der Situation auf die Organisation werden sich in Grenzen halten.
Manche Aufgaben der WHO aber werden durch die Corona-Krise und die zahlreichen Einzelmaßnahmen der Länder erschwert. Gesundheitsexperten, die vor Ort gebraucht werden, müssen bei ihren englisch Missions genannten Einsätzen mit Behinderungen rechnen, weiß WHO-Sprecher Lindmeier.
Wenn ich normalerweise auf eine Mission gehen würde, die vielleicht 3 oder 4 Wochen dauert, aber das Land, in das ich die jetzt eine Quarantänemaßnahme habe, zum Beispiel, dass alle Einreisenden erstmal 2 Wochen in Quarantäne müssen, das behindert natürlich jegliche Arbeit.
Nach dem Ebola-Ausbruch 2015 hat sich die WHO von einer Koordinatorin zu einer Organisation gewandelt, die im Krisenfall auch operativ tätig ist. Ihre Expertenteams waren oder sind in China, im Iran oder Italien aktiv. Die Organisation versorgt Länder mit Corona-Tests oder Sicherheitskleidung. Dennoch bleiben oft nur Appelle, etwa wenn es um gegenseitige Hilfe von Staaten geht.
Ganz allgemein gesprochen ist Solidarität, glaube ich, das große Schlagwort. Das geht auf großer internationaler Ebene los, dass also Länder, die im Moment vielleicht noch nicht stark von einer Pandemie betroffen sind, oder von der Pandemie, Ländern, die eventuell in diesem Moment Material, Personal, medizinische Hilfe brauchen, dort ausgeholfen werden kann. Damit dieses dann, wenn es eben ein anderes Land trifft, auch wieder ausgeglichen werden kann.
Dass solche Aufrufe der WHO diesmal mehr Gehör finden könnten, liegt auch an ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit, glaubt Ilona Kickbusch. Die Professorin ist unter anderem Mitglied eines internationalen Gremiums, das Präventionsmaßnahmen für Epidemien wie Corona plant. Die WHO habe in der Corona-Krise das Informationsnarrativ übernommen.
Es ist auch wichtig, dass die WHO inzwischen sich nicht mehr nur an ein professionelles Publikum und an die Mitgliedsländer, die Ministerien wendet. Der Generaldirektor spricht mit Premierministern, mit Präsidenten, die seinen Rat wollen, wie sie jetzt vorgehen sollen. Und man macht den Outreach wirklich zur allgemeinen Bevölkerung. also bis hin zu einer TikTok-Challenge.
Jeden Tag um 16 Uhr setzt sich Generaldirektor Tedros Adhanom persönlich vor die Kamera und stellt sich den Fragen von Journalisten.
Good afternoon, everybody.
Inzwischen finden die Pressekonferenzen nur noch über Videolink statt und in einem der größten Säle der WHO, damit alle Redner genügend Abstand halten können. Die WHO legt Wert darauf, vorzuleben, was sie anderen empfiehlt. Das gilt auch für die Mitarbeiter, wie Christian Lindmeier weiß.
Jeder WHO-Mitarbeiter wird schon seit Wochen und Monaten von Nachbarn, Freunden, Bekannten immer wieder gefragt, nun sag doch mal, wie gefährlich ist das? Nun sag doch mal, was ist denn das? Also hier ist eine Multiplikatorfunktion jedes einzelnen Mitarbeiters und der muss nicht im Kriseneinsatz arbeiten oder direkt mit dem Covid-19 betroffen sein. Und deswegen ist unsere interne Informationsweitergabe auch so enorm wichtig, damit jeder auch wirklich innerhalb des Gebäudes und innerhalb der WHO global weiß, womit wir es im Moment zu tun haben, welche Maßnahmen wichtig sind, damit er dieses nach außen weiter multiplizieren kann.
Wenn die Corona-Krise vorbei ist, könnte die WHO gestärkt aus ihr hervorgehen, als eine Institution, die bei Regierungen und Bevölkerung mehr Vertrauen genießt als zuvor. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, auch für die Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation, die bis dahin gegen ein Virus kämpfen, das auch sie selbst unmittelbar bedroht.
Marc Engelhardt schilderte die Arbeit der WHO in Zeiten von Corona. Wir bitten, die Qualität der Töne zu entschuldigen, aber aufgrund der bekannten Situation sind die Töne im Moment nicht mehr persönlich zu bekommen, sondern nur übers Telefon. Der Frühling kommt und viele sitzen auf gepackten Koffern, auf denen sie sitzen bleiben. Denn reisen können die Europäer für längere Zeit nicht. Doch diese Reportage vermittelt dennoch ein gewisses Urlaubsgefühl. Denn zur Reise gehört ja nicht nur die schöne Aussicht aufs Meer, die Bergwanderung, die Besuche der Restaurants und Baudenkmäler. Der Urlaub konfrontiert ja auch mit den Verkehrsgewohnheiten im Reiseland, zum Beispiel in Ägypten. Im Großraum Kairo leben mehr als 20 Millionen Menschen, von denen haben gut 4 Millionen ein Auto. Und fast alle hupen, laut und viel. Aber es geht ihnen dabei nicht nur darum, andere Verkehrsteilnehmer vor Gefahren zu warnen. Björn Blaschkow mit einer Übersetzung.
Privatwagen, Taxis, Minibusse, Busse, Esels und Pferdekarren, Lkw, Kleintransporter, Motorroller, Fahrräder und Tuk-Tuks, knatternde Dreiräder, Menschen. Die Straßen von Kairo sind zumeist hoffnungslos verstopft und schneller als eine Hupe gedrückt ist, wächst der Moloch Kairo weiter. Dabei ertönen im Stau, im Stop and Go, aber auch wenn der Verkehr ausnahmsweise mal fließt, ununterbrochen Hupen. Fahrer warnen andere Verkehrsteilnehmer, denn Kairo heißt Dauerautoscooter. Bei Gefahr, sagt Minibusfahrer Mohammed, hupe ich einmal und lang. Aber wenn Minibus- und Taxifahrer in Kairo ihre Hupe sprechen lassen, geht es meistens um mehr als um Warnungen. Sie kommunizieren per Hupe auf feinstem Dezibelniveau. Freunde begrüßen einander auf der Straße, erklärt Minibusfahrer Mohammed, indem sie zweimal hupen. Um zu gratulieren, bei Hochzeiten oder Geburtstagen, so Mohammed weiter, drückt man viermal die Hupe und das wiederholt. Danke, zweimal kurz gehupt, dreimal kurz gehupt, ich liebe dich.
Einmal lang aus dem Weg. Kurz, kurz, lang, lang, kurz, lang. Nein, die Fahrer in Kairo geben nicht einfach nur Signale ab. Sie sprechen eine Sprache. Ein Gemisch aus Morse-Alphabet und Akustik-Hieroglyphen. Und dieser Code ist weder in Stein gemeißelt noch auf Papyrus festgehalten. Die Älteren geben ihn sozusagen in traditioneller Huberzählweise an die jüngeren Kollegen weiter. Mohammed ist mit seinem weißen Minibus seit mehr als 30 Jahren Teil der Blechlawine von Kairo. Er sagt, während dieser 30 Jahre habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Für Außenseiter, Ausländer oder Ägypter, die nicht Taxi- oder Minibusfahrer sind, bleibt die Huperei ein ungeschriebenes Buch mit 7 Tönen. Ahmed beispielsweise, ein Privatfahrer, versteht das eine oder das andere und eigentlich doch nur die Hupe in ihrer Reinform. Hey, mach den Weg frei. Die Haltung eines sprachlosen Banausen, jedenfalls in den Augen und vor allem den Ohren der Minibus- und Taxifahrer. Sie verstehen ihre Huperei als kulturelles Erbe, das sie pflegen. Manche haben gleich mehrere Hupen unter der Motorhaube. Im blechernen Lindwurm von Kairo staunen sich Minibusse, die neben der normalen Hupe einen LKW-Horn haben, eine Polizeisirene und eine Mopedtröte. Und obwohl es in Kairo offiziell verboten ist zu hupen, spielen manche Fahrer ganze Konzerte auf ihrer Hubklaviatur. In einer manchmal eigenwilligen Interpretation.
Dreimal hupen heißt ich liebe dich. Die akustischen Hieroglyphen aus Kairo, erklärte uns Björn Blaschke. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Manfred Götzke mit der Sendung Campus und Karriere. Staatshilfen, Überbrückungsgeld, Kredite heißt es dann. Was hilft Selbstständigen und Freiberuflern in der Corona-Krise? An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.